Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Viele von uns machen die Haustür auf und stolpern über eines der unzähligen Paar Schuhe. An der Garderobe hängen vielleicht pro Person mindestens 2 Jacken. Unsere Kleiderschränke platzen aus allen Nähten. Und doch klingelt noch regelmäßig der Paketbote und wir flitzen zum Shoppen in die Stadt, weil wir irgendetwas angeblich so dringend brauchen. Unser Land, Deutschland, lebt im Überfluss. Und eine, die versucht, sich davon zu befreien, ist mein heutiger Gast im HR3 Sonntagstalk, Marie Nasemann. Sie ist Model, Schauspielerin, Autorin. Guten Morgen, Marie.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Wir reden heute über Mode, aber eben nicht nur über Mode. Was bedeutet dir denn Fashion?
Also ich bin ganz klassisch in die Modebranche als Model reingekommen und habe Mode schon immer sehr geliebt, weil es einfach eine tolle Möglichkeit ist, seine Persönlichkeit auszudrücken und auch so eine Art sozialen Code nach außen zu geben. Mhm. Aber diese Liebe hat so einen kleinen Knacks bekommen, und zwar 2013, da ist die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt und damals sind über 1000 Menschen ums Leben gekommen, und als ich diese wirklich sehr schockierenden Bilder im Fernsehen gesehen habe, habe ich einfach gemerkt, okay, so wie ich bis jetzt in der Mode gearbeitet habe, möchte ich nicht weiterarbeiten, und ich möchte diese Liebe zur Mode transformieren und in was Schönes verwandeln, und habe eben angefangen, mich mit Arbeitsbedingungen und mit Materialien, mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und habe geguckt, was es da so gibt auf dem Markt.
Also du hast einen richtigen Bruch erlebt nach diesem tragischen Ereignis, über das werden wir heute im Laufe des Morgens sicherlich auch noch sprechen. Aber viele kennen dich natürlich als Model von Germany's Next Topmodel, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wir kennen dich aus Modezeitschriften, wir kennen dich eben als junge Frau aus dieser Castingshow, aber eben auch jemand, der beruflich Marken und Produkte lange inszeniert hat. Das heißt, bis zur Influencerin für Nachhaltigkeit und für eine bessere Welt hast auch du dich auf eine Reise gemacht.
Genau. Inzwischen kann ich zum Glück nur noch für Kunden arbeiten, hinter denen ich voll und ganz stehe. Aber das war natürlich nicht immer so, weil ich durch diese Show einfach in diesen Job reingerutscht bin und erstmal das gemacht habe, was man von mir verlangt hat, sage ich mal. Was ja für mich damals eine tolle Möglichkeit war, schon jung Geld zu verdienen und auf eigenen Beinen zu stehen. Mhm. Aber ich habe das eben sehr lange einfach nicht hinterfragt, mit wem ich da eigentlich zusammenarbeite. Und ich bin total glücklich, dass ich jetzt heute da jeden Tag so freie Entscheidungen treffen kann und wirklich nur Produkte promoten kann, die wirklich richtig mhm. gut sind und einen guten Impact haben.
Und jetzt sagst du, jetzt kann ich mir das leisten, weil wir wissen ja alle, Models und Mode drehen das große Fashionrad. Wenn du sagst, okay, wenn man etabliert ist, dann geht das. Aber wenn man anfängt und wenn man einen Fuß in die Tür bekommen will, dann nimmt man doch erstmal jeden Job an, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich war natürlich als Model auch viel im Ausland unterwegs, und da erfährt man teilweise gar nicht, was für Kunden eigentlich auf einen warten bei einem Job. Da heißt es dann teilweise einfach, sei um 9 Uhr hier und da und du shootest irgendeinen Katalog, und man hat eigentlich wirklich überhaupt keine Ahnung, für was man da wirbt.
Jetzt sind wir am Sonntagmorgen, liebe Marie, und du willst uns inspirieren, uns auch zu begeben auf diesen Weg der Nachhaltigkeit. Und dafür hast du nicht nur gemodelt, sondern dich auch hingesetzt und ein Buch geschrieben. Es heißt Verknallt, mein grüner Kompromiss. Es ist vielleicht ein Kompromiss, den wir alle eingehen. Und auf diese Reise des Kompromisses begehen wir uns heute an diesem Sonntagmorgen gemeinsam. Ich freue mich, dass du mein Gast bist. Und was das heißt, verknallt, das klären wir gleich, okay? Unser Schwerpunkt liegt heute auf der Nachhaltigkeit. Für manche ein rotes Tuch und für andere entscheiden bei der Auswahl bestimmter Produkte. Und vor allem für den einen ist es schon nachhaltig, wenn er seinen Müll mal in die richtige Tonne wirft. Die nächste verkauft ihr Auto und fährt nur noch Bus und Rad. Hier im HR3 Sonntagstalk habe ich mir heute Marie Nasemann eingeladen. Sie ist Fashion-Aktivistin, Model und ganz eindeutig für mehr Nachhaltigkeit. Was heißt denn Nachhaltigkeit für dich, Marie?
Ja, im Prinzip genau das, dass man sich das eigene Leben, den eigenen Lebensstil anguckt und mit ganz viel Ehrlichkeit betrachtet, also sich nicht selbst was in die Tasche lügt, sondern wirklich die verschiedenen Bereiche des Lebens einmal durchgeht und einfach guckt, wo könnte ich denn jetzt noch was verbessern ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich werde komplett eingeschränkt in meiner Freiheit, in meiner Lebensfreude. Und ich glaube, wenn wir uns da die Zeit nehmen und uns hinsetzen und damit beschäftigen, findet eigentlich jeder so seinen Bereich, wo er eben noch ein bisschen was optimieren kann.
Also wir bleiben aber in der Komfortzone, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, also natürlich, im Idealfall gehen wir alle viel weiter, aber wie realistisch ist das? Also ich glaube, es ist ja noch nicht mal realistisch, dass sich überhaupt alle irgendwie mit diesem Thema beschäftigen. Deshalb bin ich einfach ein Fan von realistischen Zielen, weil wenn man sich auch die Ziele zu hoch steckt, wir kennen das wahrscheinlich vom Sport, wenn man direkt den Marathon laufen will, dann scheitert man sehr schnell.
Du als Model bist immer konsequent. Wir machen den Kompromiss.
Und deshalb bin ich Fan davon zu sagen, okay, ich probiere jetzt nicht alles auf einmal, sondern taste mich daran und guck, was ich denn wirklich auch langfristig umsetzen kann. Weil es bringt nicht so viel, wenn wir irgendwie nur den Januar vegan leben. Es ist viel toller, wenn wir irgendwie viele vegane Alternativen in unseren Alltag einbauen, die sich dann halt wirklich auch halten und nicht wie so eine Art Diät, die man dann nach einem Monat wieder bricht und dann wieder irgendwie reinhaut und alles isst.
Womit hast du denn angefangen? Also lass uns doch mal deine Brille aufsetzen, weil in deinem Buch Verknallt, mein grüner Kompromiss, gehst du ja unterschiedliche Lebensbereiche durch. Hast du damit angefangen, was dein Alltag ist und was du eben auch für viele Firmen eben lange repräsentiert hast? Hast du deinen Kleiderschrank geöffnet und wirklich streng geguckt?
Ja, da muss ich eigentlich noch zeitlich einen Schritt noch weiter zurückgehen, weil für mich tatsächlich schon 2010 sich ganz viel geändert hat, weil ich damals in Athen war zum Modeln und mit einer Freundin in eine Markthalle gegangen bin, auf der Suche nach irgendwie schönen Gewürzen und Nüssen, und auf einmal sind wir in eine Fleischgasse geraten und überall wurde irgendwie mit Fleischbergen hantiert und es war sehr blutig und roch ganz schrecklich und mir war so schlecht danach, dass ich dann aufgehört habe, Fleisch zu essen. Und dann dachte ich, okay, das mache ich jetzt vielleicht 2 Wochen und dann esse ich wieder was. Und dann habe ich erstmal angefangen, ein bisschen was über den Fleischkonsum zu lesen und welche Auswirkungen eigentlich unser Fleischkonsum auf den Planeten hat, und habe dann eben entschieden, es einfach bleiben zu lassen, weil ich einfach auch gemerkt habe, in diesen 2 Wochen, mir fehlt nichts im Leben und das ist eine Einschränkung, die kann ich super mitmachen.
Aber du bist auch jemand, wenn ich da nochmal nachfragen darf, der sich dann auch weiter informiert. Also du hörst nicht nur einfach auf, Fleisch zu essen, oder machst das so flexitariermäßig, mal länger oder mal weniger, oder wenn man eingeladen ist und dann gibt's dann gutes Fleisch, dann isst man es halt, weil man auch ein netter Gast dann sein möchte. Du informierst dich auch nochmal.
Ja, aber gar nicht so viel. Also ich habe damals vielleicht 2, 3 Artikel gelesen und das hat mir dann eigentlich schon gereicht als Argument. Also beziehungsweise das beste Argument war eben, dass ich einfach nichts vermisse im Leben. Das habe ich dann zwar teils wieder rückgängig gemacht, als ich schwanger wurde beziehungsweise dann starken Eisenmangel hatte und mir Ärzte dazu geraten haben, Fleisch zu essen. Also jetzt gerade bin ich so ein bisschen flexitarisch unterwegs, weil ich jetzt gerade wieder schwanger bin. Aber langfristig habe ich wieder vor, das wieder auf 0 runterzufahren. Ja, aber so viel Information habe ich da gar nicht gebraucht, weil es mich einfach sehr schnell logisch überzeugt hat, wie viel besser das ist, auf Fleisch zu verzichten.
Du hast ein Buch genau zu diesen persönlichen Startpunkten geschrieben, denn ich glaube, jeder wird ja erstmal emotional berührt, sei es, weil man durch diese Fleischgasse geht oder weil man die politischen Ereignisse in Bangladesch, unter denen viele, viele Frauen, es waren ja hauptsächlich Frauen, unter ganz widrigen Bedingungen gearbeitet haben, als das Feuer ausbrach und die Gebäude einstürzten. Darüber hast du jetzt ein Buch geschrieben. Glaubst du, Verknallt ist ein persönliches oder es ist auch ein politisches Buch?
Ich glaube, es ist ein sehr persönliches Buch, weil es mir einfach wichtig war, meinen ganz persönlichen Weg zu zeigen und die LeserInnen mitzunehmen, wo es mir eben gelingt und wo ich auch scheitere. Weil ich glaube, es braucht keine perfekten Vorbilder, die alles richtig machen, weil es sowieso utopisch ist und weil es diese Menschen einfach nicht gibt. Mhm. Also die tun vielleicht nach außen so, aber keiner kann perfekt nachhaltig leben. Also in dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, verbrauchen wir Ressourcen und essen und benutzen Strom und bewegen uns fort. Also deshalb habe ich einfach gesagt, das Einzige, was ich machen kann, ist meine persönliche Geschichte aufschreiben und hoffen, dass sich vielleicht die eine oder andere Person abgeholt fühlt und sich denkt, hey, ja, hier geht's mir genauso, hier geht's mir anders und das könnte ich vielleicht mal probieren.
Okay, und dann steigen wir gleich mal ein, auch in unser gemeinsames Scheitern, ja? Die Ansprüche sind hoch, aber wie du sagst, manchmal muss man eben auch sehr ehrlich sein. Marie Nasemann ist heute unser Gast des Tages. Wir reden über Nachhaltigkeit und gleich öffnen wir aber auch nochmal den Kleiderschrank, oder? Bis gleich, Marie.
Ja, gerne.
Es gab über 1000 Tote, vor allem Frauen, als vor 8 Jahren eine Kleiderfabrik in Bangladesch brannte. Die ganze Welt schaute hin. Für meinen Gast war das ein echter Wendepunkt in ihrem Leben. Marie Nasemann ist Model, sie ist Fashion-Influencerin. Marie, wie war danach ganz konkret das Öffnen deines Kleiderschrankes nach diesem furchtbaren Unglück, der Umgang mit deinen Modeljobs und deinen Auftraggebern?
Ja, das war dann schon ziemlich schockierend. Nachdem ich die Bilder aus Bangladesch gesehen habe, habe ich meinen Kleiderschrank auf jeden Fall mit anderen Augen gesehen. Ich hatte damals 5 wirklich prall gefüllte IKEA-Packs Kleiderschränke und ich habe alle Türen 5 aufgemacht.
Oh mein Gott.
Ja. Und ich habe dieses wahnsinnige Chaos gesehen, das da rausgequollen ist. Es war überhaupt nicht sortiert. Überall lagen irgendwelche Sachen. An vielen Teilen hingen noch die Etiketten, weil ich die Kleidung noch kein einziges Mal anhatte, weil Fehlkäufe dabei waren, die ich mir irgendwie ganz spontan gekauft hatte. Ich habe auf die Etiketten geguckt, habe gesehen, Made in China, Made in Bangladesch und dass ich eben kein Stück besser bin und im Gegenteil, dass also die totale Katastrophe ich in meinem eigenen Kleiderschrank zu Hause habe.
Also Fast Fashion, Billig Fashion, die schnell produziert wird, in der es überhaupt gar keine Saison mehr gibt, sondern die Läden werden damit gefüllt. Und wenn du sagst eben selber, du bist damit nachlässig umgegangen, heißt das überhaupt gar keinen Respekt vor der Kleidung zu haben? Oder wie würdest du das aus heutiger Sicht beschreiben? Wie war deine Haltung zu Kleidung?
Natürlich habe ich Mode geliebt, aber ich wollte auch jeden Trend mitmachen. Und das hieß für mich ganz klar, 2-mal die Woche mindestens in irgendeinen Fast-Fashion-Laden gehen, irgendwas kaufen, irgendwas zurückgeben. Ich dachte einfach, es gehört zu meinem Job dazu, wirklich immer up-to-date zu sein und immer auf dem roten Teppich zu zeigen, was gibt es Neues, was sind jetzt die neuen Trendfarben. Und ich habe mich überhaupt nicht daran orientiert, was eigentlich mein persönlicher Stil ist. Also ich hatte eigentlich gar keinen Stil, sondern ich habe einfach nur das mitgemacht, was ich eben in Modezeitschriften gesehen habe und was ich dachte, was ich machen muss. Und ich habe auch die Mode nicht wirklich gewertschätzt, dadurch, dass ich einfach sehr viel gekauft habe und sehr billige Sachen und, wie ich schon gesagt habe, teilweise die Sachen gar nicht anhatte. Das hat ja dann auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie sich in ein Kleidungsstück verliebt und sagt, das ist jetzt mein Lieblingsteil und das trage ich jetzt über Jahre, sondern das war für mich alles immer nur so, ja, wie so eine Art Wegwerfgegenstand. Der wird ein paar Mal getragen und dann wird es wieder weiterverkauft. Auf dem Flohmarkt oder online oder eben einfach wieder aussortiert.
Keine und, Wertschätzung im Grunde für die einzelnen Produkte. Und eben auch nochmal dieses, aus heutiger Sicht klingt es ja fast ein bisschen getrieben sein, alles mitmachen, was gerade angesagt ist. Nun kannst du ja mit deiner Figur, jetzt bist du gerade schwanger, aber auf jeden Fall, als du nicht schwanger warst, auch alles tragen. Glaubst du eigentlich, dass der Blick darauf, wie geht man um mit den Dingen, ja, egal ob das jetzt Ernährung ist, welches Auto fahre ich, wo verbringe ich meinen Urlaub? Was trage ich an Mode? Auch etwas mit der Erziehung aus dem Elternhaus zu tun hat? Aus was für einem Elternhaus kommst du? War das ein Thema?
Ja, total. Also ich werfe eigentlich fast in jedem Kapitel in meinem Buch so einen Blick in die Vergangenheit, weil ich auch beim Schreiben gemerkt habe, wie viel von dem, wie ich heute mein Leben lebe, eigentlich mit meiner Vergangenheit verknüpft ist. Natürlich wird einem von den eigenen Eltern und von den Großeltern ein bestimmter Lebensstil vorgelebt und man denkt, so funktioniert das Leben und das sind die Werte, auf die es ankommt. Und natürlich habe ich ganz viele tolle Werte von meiner Familie mitbekommen, aber eben teilweise auch sehr kapitalistische Werte, wo es immer klar war, dass ich mir von meinen ersten guten Modelgagen ein eigenes Auto kaufe, weil man ist nur jemand, wenn man ein eigenes Auto hat. Also
musst du heute lachen fast ein bisschen, ja?
Ja, weil ich meine, hier in Berlin, die meisten meiner Freunde haben keine Autos. Wir haben hier überall irgendwie Carsharing-Modelle und es ist eher so ein Ballast an der Backe. Aber damals war ich eben davon überzeugt, dass ich das dann auch brauche. Und ja, meine Eltern hängen auch an ihren Autos und es war viel Thema bei uns zu Hause, was für ein Auto kauft man jetzt und einfach zu merken, ja, das ist eine andere Generation, für die vielleicht ein Auto auch noch ein viel spektakulärerer Gegenstand war, der ja auch erst irgendwann kam und dann, wow, war man einfach jemand, wenn man sein eigenes Auto fuhr. Und das einfach zu überdenken und sich zu fragen, okay, brauche ich jetzt wirklich ein Auto und will ich ein Auto oder denke ich nur, ich will eins, weil ich denke, es gehört irgendwie zum Leben dazu.
Hm. Und das Vorfahren also so vor die Schauspielschule mit deinem Auto war ja auch nicht immer ganz so entspannt, weil du die Einzige warst mit einem Auto aufgrund der coolen Jobs.
Ja, also ich habe auch tatsächlich ein Auto jetzt, weil ich es auch brauche, teilweise für meinen Job, für alle möglichen Transportsachen, die ich machen muss. Aber ich benutze es eigentlich im Alltag so gut wie gar nicht und nur eben für besondere Anlässe und Ausflüge und so weiter. Aber es hat einen ganz anderen Stellenwert in meinem Leben. Ich will, dass es sehr nachhaltig ist und mich schnell von und sicher von A nach B bringt. Mhm. Und es ist mir egal, wie es aussieht im Prinzip.
Wow, das sagt die Nachhaltigkeits-Influencerin Marie Nasemann. Wir reden gleich weiter. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen. Spätestens, wenn man umzieht, merkt man, wie viel Kram eigentlich das eigene Universum angesammelt hat, im Haus, in der Wohnung und wie viel auch nur in den kleinsten Keller passt. Grüße gehen raus an alle von euch, die gerade zwischen Umzugskarton stecken, ganz besonders an Susanne. Ja, aber Umzüge sind ja auch immer eine gute Gelegenheit, auch mal zu prüfen, was man da eigentlich so angesammelt hat. Eine Chance auszumisten, so ging es auf jeden Fall auch meinem Gast, Marie Nasemann, Model, Schauspielerin, Fashion-Aktivistin. Die hat nämlich festgestellt, Umzüge sind wahnsinnig viel Arbeit und ihr Freund musste kaum Kisten packen. Marie, was war denn da los, als du gemerkt hast, der kommt mit viel weniger aus? Ein Ansporn für dich, auch nachhaltiger zu leben?
Absolut. Also ich bin alles andere als eine Minimalistin. Ich liebe meine Bilder, die ich habe und meine Farben, um irgendwie selber zu basteln und zu machen. Und mein Mann lebt da etwas reduzierter und da habe ich mir auf jeden Fall eine Scheibe von abgeguckt. Der ist sehr oft innerhalb Deutschlands umgezogen und hatte dann immer im Keller so eine Kiste stehen mit Sachen, wo er gar nicht wusste, was drin ist. Und wenn er in einer Wohnung diese Kiste nicht aufgemacht hat, hat er sie geschlossen, wie sie war, weggeschmissen.
Weil er das kenne ich. Das ist
cool. Wenn ich die letzten 1,5 Jahre nicht gebraucht habe, dann ist da nichts drin, was ich zum Leben brauche und nichts, was mir wichtig ist. Und ich stand daneben mit offenem Mund, weil ich mir dachte, wow, also niemals könnte ich das machen. Einfach diese Kiste verschlossen wegschmeißen, weil es könnte ja noch irgendwas drin sein, was man irgendwann nochmal wieder braucht. Und dann habe ich Marie Kondo geguckt, die japanische Aufräumkünstlerin, kann man eigentlich schon sagen. Und sie hat mir so die Augen geöffnet, dass es eben so befreiend und so gut ist, die Dinge loszulassen und dass wir oft so belastet sind von diesen ganzen Gegenständen, die wir besitzen und nicht brauchen und auch irgendwelchen Erinnerungsstücken, die eigentlich, wenn wir sie wirklich uns angucken und anfassen und innehalten, merken, okay, eigentlich geben die uns gar nichts. Mhm. Diese Postkarte von vor 10 Jahren, die ich mal irgendwie von meiner Tante bekommen habe. Also eigentlich.
Hoffentlich hört uns deine Tante jetzt nicht zu, die mit sehr viel Liebe diese Marke angeleckt und auf die Karte geklebt hat. Aber lass uns doch dann über deinen clownartigen Pulli oder die Strickjacke mit den 3, 4, 5 großen Bommel reden. Gehört die dann heute noch zu deinen Lieblingsteilen? Weil du hast dich ja verändert. Du hast gesagt, was brauche ich tatsächlich? Mhm. Und wo ist einfach nur Überfluss?
Ja, ich bin dann irgendwann für die Schauspielschule nach Hamburg gezogen und weil ich nicht sicher war, ob ich da glücklich sein werde, bin ich erstmal mit einem Teil meiner Sachen umgezogen und habe meine Wohnung in München erstmal untervermietet und habe mich dann eben reduziert von 5 Kleiderschränken auf 1,5. Mhm. Und Überraschung, habe dann gemerkt, dass mir das auch reicht zum Leben und ich brauche gar keine 5 Kleiderschränke, im Gegenteil. Ich fühle mich eigentlich viel freier, ich weiß eigentlich viel besser, was ich morgens anziehe, weil ich vor diesen 5 Schränken immer stand und mir dachte, ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll, weil mich die Sachen so überfordert haben, dass ich dann eben nur mit meinen Lieblingssachen umgezogen bin und gemerkt habe, okay, das ist jetzt meine Garderobe und ich fühle mich eigentlich jeden Tag wohl in meinem Outfit, also wieso diese ganzen anderen Sachen? Und ja, diesen Kurzarmpullover, den du da angeschnitten hast, das war eben ein klassischer Fehlkauf, den ich mir damals gekauft habe, um, was weiß ich, mich zu belohnen für getane Arbeit, um mich zu trösten bei Liebeskummer, um einfach Langeweile in meinem Leben zu füllen. Also es gab ja tausend Gründe, weshalb ich shoppen gegangen bin.
Also da bist du schon sehr ehrlich in deinem Buch. Das muss ich nochmal sagen. Du sprichst es eben auch an. Manchmal ist ein Kauf oder eben dieses Fast Fashion, was du gesagt hast, ein-, zweimal die Woche dann auch in so einen Laden zu gehen, tatsächlich auch wie ein kleines Trostpflaster. Und das kann der eine ja bei Schokolade, bei Schuhen, bei Handtaschen oder eben bei Klamotten haben. Es ändert ja eigentlich nichts an deinem Schmerz, wenn man damit versucht, irgendetwas zu überdecken.
Es kickt einen nur sehr kurzfristig. Also Fast Fashion ist wie Fast Food. Kurzzeitig denkt man sich, oh, wie toll, wie lecker. Das pusht mich jetzt total. Und dann spätestens eine halbe Stunde nach dem Essen fühlt man sich eigentlich matt und schlecht und merkt, das liegt mir irgendwie schwer im Magen. Und ich finde, so ist es bei der Mode auch. Und als ich dann eben 2013 ganz konsequent erstmal alle Läden gemieden habe, hatte ich ja auf einmal auch so viel mehr Zeit und natürlich viel mehr Geld. Und dachte mir, wow, jetzt kann ich irgendwie richtig mein Leben leben und nicht nur mich die ganze Zeit treiben lassen durch irgendwelche Läden, und habe eben ganz andere Sachen für mich entdeckt, die mir viel über einen längeren Zeitraum Freude schenken und eben nicht nur diesen ganz kurzen Kick geben.
Also würdest du sagen, wenn du dir heute ein Pulli, eine Strickjacke, eine Hose kaufst, dass du dieses einzelne Teil, wenn du es bewusst auswählst, auch anders nochmal wertschätzt?
Ja, absolut. Also ich gebe natürlich jetzt auch mehr Geld für einzelne Teile aus, aber das kann man ja auch. Also es kommt ja oft das Argument, faire Mode kann man sich nicht leisten, aber wenn man eben insgesamt weniger kauft, kann man sich das eben doch leisten, mehr zu investieren in wirklich hochwertige, qualitativ gute Sachen. Und da shoppt man natürlich nicht so schnell, sondern man überlegt sich länger. Ich probiere eigentlich immer mindestens 3 Nächte über eine Kaufentscheidung zu schlafen, sodass ich eben wirklich auch nach 3 Tagen merke, okay, dieses Teil geht mir wirklich nicht mehr aus dem Kopf und es wäre wirklich eine perfekte Ergänzung meines Kleiderschranks und passt mit allen anderen Sachen super zusammen. So was habe ich noch nicht. Und das entspricht auch keinem kurzlebigen Trend, den ich irgendwie in einem halben Jahr wieder doof finde. Und wenn ich das alles mit Ja beantworten kann, dann ist es, glaube ich, auch ein guter Kauf und dann wird es auch ein Kleidungsstück sein, was mich lange begleitet. Und klar, das lerne ich dann auch mehr wertschätzen, alleine durch diese bewusste Kaufentscheidung.
Und dann gehst du nach 3 Tagen zurück in den Laden und das Teil ist weg.
Ja gut, also faire Mode ist natürlich auch nicht immer so einfach zu kriegen noch. Deshalb bestelle ich da leider relativ viel online, was jetzt natürlich auch nicht gerade nachhaltig ist. Aber ich finde es schon wichtig, diese Brands zu unterstützen, weil es ist ja das Ziel, dass die immer größer werden und dann eben auch präsenter in Läden sind vor Ort, dass man dann eben nicht mehr online bestellen muss. Aber gerade ist es dann leider doch noch oft die Online-Bestellung.
Ja. Wir reden drüber heute über das Thema Nachhaltigkeit, denn Marie Nasemann ist eine Nachhaltigkeitsaktivistin für eine ganze Generation. Gleich mehr mit dir, Marie.
Ein einziges Wort und es umfasst doch unseren Alltag, Nachhaltigkeit. Wenn wir es ernst nehmen, dann können wir eigentlich alles hinterfragen. Ernährung, Mobilität, Kleidung und. Marie Nasemann ist mein Gast, sie ist Fashion-Aktivistin, sie ist Model. Wir haben sie durch Germany's Next Topmodel vor einigen Jahren kennengelernt. Und eine Frau, die sich eben ganz viel Gedanken macht zum Thema Nachhaltigkeit und überlegt, wo sie ihren Teil ja beitragen kann. Denn es ist ja so, nur jeder und jede von uns, wenn wir alle etwas bewegen, dann können wir insgesamt diesen Planeten zum Besseren verändern. Aber Marie, als Model, da fliegst du ja auch sicherlich viel. Also erstmal da ansetzen, um nachhaltiger zu leben?
Ja, also ich habe mich wirklich wahnsinnig cool gefühlt mit meinen jungen 20 Jahren irgendwie umgeben von Managern, und hier gendere ich bewusst nicht, irgendwie morgens von München nach Hamburg zu fliegen und nachmittags wieder zurück, und habe wirklich keine Sekunde darüber nachgedacht, was das irgendwie für die Umwelt bedeutet. Und habe diesen Bereich schon auch ziemlich radikal umgestellt, würde ich sagen. Also, dass ich dann eben für mich auch entschieden habe, innerhalb Deutschlands wird einfach nicht mehr geflogen. Also es lohnt sich ja inzwischen auch überhaupt nicht mehr. Aber auch damals habe ich gesagt, gut, diese 6 Stunden von München nach Hamburg, die nehme ich dann einfach in Kauf, und bin eigentlich auch mit dieser Entscheidung ganz gut gefahren. Aber natürlich fliege auch ich manchmal in den Urlaub und will auch meinen Kindern die Welt zeigen. Also auch da wird es wieder gelten, einen Kompromiss zu finden.
Aber wie geht dieser Kompromiss? Denn dein Buch heißt ja ein grüner Kompromiss. Du sagst es gerade, du willst deinen Kindern die Welt zeigen, du willst nachhaltig leben. Und trotzdem schließt du eben auch ganz klar ökologische Kompromisse. Wir wollen den Planeten retten, wir wollen CO2 einsparen, aber wir wollen eben auch den Urlaub, wie du selber schreibst, auf Bali machen.
Ja.
Wie vereinbarst du das mit deinem Gewissen?
Ja, indem ich mir erstmal ganz genau überlege, welche Reise oder welcher Flug muss wirklich sein. Also wo kann ich eben vielleicht doch auf einen Zug umsteigen, vielleicht auf einen Nachtzug umsteigen. Muss der Urlaub mit der Familie wirklich irgendwo sein, wo man hinfliegt? Oder ist es nicht auch einfach immer schön in Italien? Und ja, also ich glaube, da muss man mit sich selber vielleicht einen Kompromiss finden. Für mich heißt es zum Beispiel der, dass ich sage, okay, wenn dann maximal eine Langstrecke im Jahr. Das klingt jetzt aber auch für manche andere, die sich das gar nicht leisten können, sagen, oh, das wäre ja Hammer für mich, wenn ich das könnte, eine Langstrecke im Jahr. Also das ist natürlich wieder sehr davon abhängig, was man irgendwie für einen Lebensstil führt, weil es gibt natürlich auch einfach Berufe, die das mit sich bringen, dass man viel reist und unterwegs ist. Und das gilt genauso für PolitikerInnen, die jeden Tag irgendwo hinfliegen. Mhm. Und auch, finde ich, für eine Greta Thunberg, die darf sich ja auch ins Flugzeug setzen und in die USA fliegen, um da ihren Vortrag zu halten beim Weltklimagipfel. Also da muss man dann nicht die ganz strikte Linie ziehen und sagen, jemand wie Greta Thunberg darf nicht fliegen, weil sie sich für Klimaschutz einsetzt. Also es ist, finde ich, Quatsch. Es ist doch alles besser, wenn man sich für Klimaschutz einsetzt, als es nicht zu tun. Mhm. Und dann darf man genauso fliegen wie alle anderen Menschen, die weltweit Vorträge halten, auch.
Es heißt ja immer mal wieder, wenn man sich auf dich vorbereitet, ja, die Teilnahme an der Castingshow, Belegung des dritten Platzes gilt als großer Meilenstein oder Erfolg in deinem Leben. Was würdest du denn sagen, ist heute, jetzt bist du bald Mutter von zwei Kindern, für dich ein Meilenstein und eine große Leistung?
Auf jeden Fall mein Buch, weil das habe ich im ersten Jahr mit Baby geschrieben. Und ich muss im Nachhinein sagen, der Zeitpunkt war nicht allzu gut gewählt. Ich dachte, ich kriege so ein ganz entspanntes Baby, das irgendwie auf der Decke rumliegt auf dem Fußboden und ich kann daneben sitzen und schreiben. Und
träum weiter,
Marie. Ein anderes Baby bekommen, das nur geschlafen hat, wenn man das rumgetragen hat. Und dementsprechend war dieses erste Jahr schon ganz schön heftig, aber zum Glück habe ich da einen tollen Mann an meiner Seite, der ein Jahr Elternzeit genommen hat und mir das ermöglicht hat, dass ich mich da jeden Morgen 2-3 Stunden an den Laptop setzen konnte und ich das irgendwie auch mit extremem Schlafmangel durchziehen konnte und Stilldemenz teilweise, also dass ich überhaupt auf irgendwelche Formulierungen gekommen bin, ist im Nachhinein erstaunlich. Ja, das stand einfach immer auf meiner Bucketlist, dass ich mal ein Buch in meinem Leben schreibe und da bin ich einfach total glücklich, dass es auch gut ankommt und dass die Leute auch mit meinem Schreibstil was anfangen können. Und
inspiriert werden dann hoffentlich auch.
Yeah.
Glaubst du, dass die Teilnahme an Germany's Next Topmodel heute noch Türen öffnet und guckst du es heute noch?
Ich guck's eigentlich schon seit vielen Jahren nicht mehr, wenn dann mal so in ein, zwei Sendungen rein, um einfach zu wissen, was da gerade so passiert. Das war einfach der Startschuss meiner Karriere und ich bin total dankbar, dass ich so früh eben schon die Möglichkeit hatte, so frei zu entscheiden, was ich arbeiten möchte und wie ich arbeiten möchte und halt inzwischen seit 12 Jahren meine eigene Chefin bin. Ich glaube, es wäre nie was für mich gewesen, jemandem zuzuarbeiten. Ich hatte schon in der Schule ein bisschen Probleme mit Autoritäten und deshalb bin ich einfach total dankbar, dass ich da immer meinen eigenen Weg gehen konnte. Und ein anderer großer Meilenstein ist für mich auf jeden Fall auch, dass ich mit meinem Mann zusammen einen Podcast gemacht habe oder immer noch mache seit Februar. Drei ist eine Party, wo wir über Gleichberechtigung, über unsere Elternschaft sprechen, weil wir ja doch ein etwas besonderes, modernes Modell fahren mit so vertauschten Rollen. Und der kommt eben wahnsinnig gut an und da inspirieren wir auch, glaube ich, viele Paare dazu, sich die Care-Arbeit und Erwerbsarbeit mehr aufzuteilen. Und das macht mich irgendwie auch total glücklich, dass wir da so ein kleines Familienbusiness gefunden haben.
Und dass nicht nur Frauen Mental Load als Rucksack mitschleppen. Marie Nasemann, wir haben noch einiges zu besprechen. Wir gehen gleich nochmal zurück in das Jahr 2013, in diesen Brand in den Textilfabriken in Bangladesch mit den 1000 Toten und gucken mal, was sich heute 2021 eigentlich geändert hat und fragen uns vielleicht auch, wie oft kann man eigentlich weggucken. Gleich mehr mit dir.
Ihr erinnert euch vielleicht, im Jahr 2013, da gab es diesen Brand in den Textilfabriken in Bangladesch mit mehr als 1000 Toten. Auch wir hier in der reichen westlichen Welt haben diese Bilder gesehen und sie gingen uns nahe. Denn dort wurden die Klamotten genäht, die wir hier konsumieren, unter ganz widrigen Umständen. Marie Nasemann ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk, Model und inzwischen Fashion-Aktivistin für mehr Nachhaltigkeit in der Modebranche. Marie, was hast du denn über die europäischen Modekonzerne, die ja in Südostasien produzieren, gelernt, das dir vorher gar nicht so bewusst war?
Sehr viel. Also ich habe eigentlich Mode oder Kleidung als etwas wahrgenommen, was wirklich von Menschen produziert wird. Also irgendwie, weiß ich nicht, dachte ich, da gibt es irgendwelche Maschinen für, die das erledigen. Vielleicht habe ich es unterbewusst irgendwo so ein bisschen schon beim Shoppen mir gedacht, also wenn dieses T-Shirt nur 3 Euro kostet, irgendjemand muss ja dafür bezahlt haben. Das kann ja irgendwie diese Rechnung nicht aufgehen. Und ja, nach dem Einsturz der Textilfabrik habe ich dann eben zum ersten Mal so verstanden, was es eigentlich auch bedeutet, ein Kleidungsstück herzustellen und dass da eben wirklich einfach echte Menschen jeden Tag vor der Nähmaschine sitzen und ihre Überstunden buckeln, nur damit wir so wahnsinnig billig einkaufen können.
War dieses Unglück ein großes Thema in der Mode- und Modelwelt?
Ja, es war schon, glaube ich, so zum ersten Mal, dass dieses Thema so eine breite Öffentlichkeit bekommen hat. Das ist natürlich wahnsinnig schlimm, was damals passiert ist. Auf der anderen Seite natürlich irgendwo auch halbwegs gut, dass da mal so ein zumindest kleiner Stein ins Rollen gekommen ist. Und zumindest in Bangladesch hat sich danach auch teilweise die Situation verbessert. Viele Marken haben sich dann zusammengeschlossen und haben den sogenannten Bangladesch-Akkord gebildet und eben geguckt, dass halt zumindest diese Sicherheitsbestimmungen passen in den Fabriken, dass sie nicht einsturzgefährdet sind, dass man Notausgänge hat. Also so diese absoluten Basics, wo man sich denkt, dafür muss doch eigentlich eine Marke sowieso die Verantwortung tragen. Ist eben nicht so, weil es so viele Unterlieferanten gibt und man eben als Marke gar nicht diese Verantwortung übernehmen muss für die ganze Lieferkette.
Also da waren wir auch zu naiv, das zu glauben, dass all die großen Firmen wie H&M, Kick, C&A, Primark, was auch immer, wir ja gedacht haben, es sind ja jetzt nicht einzelne Designer oder Schneiderinnen, sondern es sind ja die großen Konzerne, die die Branche mehr als nur eine Winter- und Sommerkollektion rausbringen, sondern diese hohe Umschlagkraft zu ganz, ganz billigen Preisen dann haben. Da waren wir zu naiv, auch als Kunden und Kundinnen.
Auf jeden Fall. Und ein ganz großes Problem ist halt diese Schnelligkeit, die halt einfach in die Mode gekommen ist. Also früher gab es eben eine Frühjahr-Sommer-Kollektion und eine Herbst-Winter-Kollektion. Und jetzt gibt es teilweise bis zu 52 neue Kollektionen im Jahr bei Fast Fashion Läden. Also du kannst jede Woche in den Laden gehen und etwas Neues kaufen. Und was man heute bei einem Luxusdesigner auf dem Laufsteg sieht, gibt es tatsächlich spätestens 4 Wochen später bei einem Fast Fashion Konzern mehr oder weniger 1:1 gefaked. Und diese Geschwindigkeit macht es eben so schwierig auch für Brands selber zu überblicken, wer macht die Mode, weil die geben einfach ihren Auftrag, den sie haben. Wir brauchen jetzt hier diesen Lederschuh innerhalb von 2 Wochen. Der muss genauso aussehen. Geben die ihrem Lieferanten. Der gibt es dem Unterlieferanten. Und am Ende werden dann doch die Pailletten in der Wellblechhütte von Mutter und Kind zusammen angenäht.
Aber dann hat sich ja nichts geändert. Dann haben wir ja nichts gelernt aus 2013. Oder sind die Arbeitsbedingungen besser? Sind Fluchtwege, sind Gehälter besser? Gehen die Kinder in die Schule, anstatt eben mit der Mutter in der Garage zu sitzen und Pailletten ans Oberteil zu nähen?
Also in Bangladesch ist es teilweise besser geworden. Es haben so ungefähr die Hälfte der Brands, die dort produzieren, sich diesen Akkord angeschlossen. Da geht es aber immer noch nicht um die Arbeitsbedingungen. Also da geht es nur um die absoluten Basic-Sicherheitsstandards. Und das finde ich halt schon krass, dass schon die Hälfte der Marken gesagt hat, nee, auch das interessiert uns nicht und wir machen nicht mit. Es gibt auch Marken, die dann bewusst in Nachbarländer abgezogen sind, weil sie wussten, da haben wir noch mehr Schlupflöcher und können noch billiger produzieren. passieren, weil Bangladesch, da gucken jetzt die Leute ein bisschen hin wegen des Unglücks, was ich halt auch ziemlich heftig finde. Also es hat sich nicht wirklich viel verbessert. Mhm. Das Einzige, was sich verbessert hat, ist, dass es eben immer mehr faire und nachhaltige Marken gibt, die eben neuen und anderen Ansatz haben.
Darüber würde ich gleich ganz gerne mit dir mal sprechen. Also im Grunde kann man sich nicht mehr drauf verlassen, was und wo die Konzerne produzieren, sondern muss als Kunde, Kundin selbst die Verantwortung übernehmen. Und diese Macht haben wir alle, selbst zu entscheiden, für welchen Pulli, welche Hose, welche Winterjacke oder Schuhe kaufe ich mir von welcher Firma. Du hast Checklisten hinten in deinem Buch verknallt genannt und bist ja selber auch nach Indien gereist, um dir Produktionsbedingungen anzuschauen.
Mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk, Marie Nasemann, gehört zu den wichtigsten Expertinnen für nachhaltige Mode in unserem Land. Als Bloggerin, als Influencerin, bei Instagram, Autorin. Und wir haben es eben schon besprochen. Wir wissen, dass Kleidung, unsere Kleidung, die wir hier oft viel zu günstig erwerben, unter schlimmsten Arbeitsbedingungen produziert wird. Und wenn wir alle entscheiden, das eben nicht mehr unterstützen zu wollen, Marie, woran merke ich denn dann, ob meine Kleidung nachhaltig hergestellt wurde oder eben nicht?
Ja, das ist leider ein etwas schwieriges Thema, weil Marken eben nicht so transparent sein müssen. Also auf ganz vielen Webseiten von Marken findet man eigentlich überhaupt keine Infos. Wenn man gar nichts findet, kann man eigentlich schon mal per se davon ausgehen, dass es schlecht produziert ist. Mhm. Und ich rate immer dazu, je größer die Brand ist, desto mehr muss man auf unabhängige Siegel und Zertifikate achten. Also zum Beispiel das GOTS-Siegel, was eben ein Bio-Baumwoll-Siegel ist, und die Fair Wear Foundation, die sich eben darauf spezialisiert hat, dass die Arbeitsbedingungen überprüft werden. Also eine Kombination zum Beispiel aus diesen beiden Siegeln ist nicht schlecht. Dann gibt es jetzt vom Staat den grünen Knopf, hat man vielleicht schon mal gehört. Der deckt zwar leider auch noch nicht die ganze Lieferkette ab, sondern gerade nur den ganzen Nähprozess, aber das ist immerhin auch schon mal was. Ja, da muss man sich leider ein bisschen reinfuchsen, oder man lässt diese Arbeit jemand anderen tun und geht eben in Läden, die auf faire Mode spezialisiert sind und diese ganzen Überprüfungen selber vorgenommen haben, oder klickt zum Beispiel auf meinen Blog und guckt, was man da für Marken findet. Weil diese doch sehr fusselige Arbeit, sich da reinzufuchsen und diese Marken zu überprüfen, die wollte ich eben den KonsumentInnen abnehmen und habe da zusammen mit einem Nachhaltigkeitswissenschaftler extrem viel Marken überprüft und wie so eine Art Lexikon auf meinem Blog zusammengestellt.
Genau, und du hast es eben auch nochmal in deinem Buch genannt, Blogs, oder die sich eben mit Fair Fashion und Nachhaltigkeit auseinandersetzen, von viertel-vor.mag, Peppermint, die Konsumentin.com, Fashion Changers, Hey Lila Hey.com. Mhm. Also da gibt es einige, ja. Echo Warrior, ja. Princess, die klingt sehr kämpferisch. Aber es ist, wie du selber sagst, eben Fusselarbeit und Puzzlearbeit. Und trotzdem bist du ja ganz klar der Meinung, dass wir auch als Konsumentin die Verantwortung dafür auch haben, es zu tun. Denn du warst in Indien, du hast dir Produktionsbedingungen angesehen. Was hast du dort nochmal mitgenommen?
Ja, ich war dort in Produktionsstätten unterwegs, die Fairtrade zertifiziert sind. Fairtrade kennt man vielleicht von Lebensmitteln, das gibt es eben auch für Mode. Und ich muss sagen, das war jetzt trotzdem nicht so, dass ich da diese Näherinnen gesehen habe und mir dachte, oh, super Arbeitsplatz, hammertoller Job, den die hier haben, sondern das war trotzdem wirklich krasse Knochenarbeit, die dort geleistet wird, krasse Fließbandarbeit mit immer dem gleichen Nähschritt, den man von morgens bis abends tun muss. Also auch da dachte ich mir schon, okay, wirklich eine anstrengende Arbeit, die einfach gut vergütet werden sollte und wo Menschen nicht ausgebeutet werden sollten. Und wenn das schon sozusagen die positiven Fabriken waren, dann dachte ich mir wirklich...
Wie sehen erst die anderen aus, ne?
Ja, ja, wirklich.
Was ist denn heute eigentlich an dem Rana Plaza? Gibt es dort ein Denkmal für all die Menschen, die gestorben sind, die für diese Billigfashion produziert haben, und dann waren ja die Fluchtwege abgeschlossen?
So wirklich gut sieht es dann nicht aus. Es gibt auch bis heute nicht wirklich Entschädigungen für die Familien, was eben auch wieder mit dieser Verantwortungspflicht der Marken zusammenhängt, dass die eben nicht existiert. Also die Marken mussten bis heute da keine Zahlungen leisten. Es wurde ja jetzt das Lieferkettengesetz in Deutschland auch auf den Weg gebracht, was eben Marken in die Verantwortung bringen soll. Allerdings wurde das ein bisschen blockiert von unserem Wirtschaftsministerium und ist leider sehr schwach ausgefallen. Mhm. Also immerhin, es existiert, aber es betrifft eben noch lange nicht die ganze Lieferkette. Und du hast gesagt, ja, die Verantwortung liegt bei uns. Teilweise ja, aber ich sehe sie ehrlich gesagt immer stärker bei den Unternehmen selber, diese Verantwortung zu übernehmen und uns KonsumentInnen nicht an der Nase herumzuführen und zu täuschen mit irgendwelchen Greenwashing-Kampagnen. Und ich sehe die Verantwortung eben ganz klar bei der Politik, dass man da einfach die entsprechenden Gesetze macht, dass es einfach Pflicht ist, dass wenn da Unfälle am Arbeitsplatz passieren, dass einfach die Familien, die Angehörigen entschädigt werden oder auch die Menschen selber, die ArbeiterInnen. Also das kann nicht sein, dass sich da Marken so rausziehen können. Und da ist es natürlich auch wieder irgendwo an uns, dann eben auch den nötigen Druck aufzubauen und dann vielleicht sich auch mal bei einer Demo beteiligen und sagen, nein, es ist mir eben nicht egal und ich möchte, dass es keine Kinderarbeit mehr gibt auf Kakaoplantagen.
Also da trifft man dich ja auch an, immer mal wieder auch auf Demonstrationen, um deine Meinung eben zu äußern. Oder man kann mitmachen, das finde ich zum Beispiel eine ganz gute Aktion, 24.04. Da drehen ja alle immer mal gerne die Klamotten auf links, sodass das Etikett dann draußen hängt. Erstens weiß man dann natürlich immer, was der andere für eine Größe trägt, aber man weiß auch, who made my clothes? Das ist der Tag der Transparenz, um zu sehen, aus welchem Land kommen eigentlich diese Klamotten, die wir alle rumtragen, um bewusst zu machen, wo kommt Mode her, der 24.04.
Ja, und da geht es eben auch darum, die Marken zu fragen, genau. Who made my clothes? Genau. Und eben zu sagen, wir wollen die Transparenz haben, wir wollen wissen, wer die Mode gemacht hat. Es ist uns nicht egal und wir wollen, dass diese Menschen einen sicheren Arbeitsplatz haben und auch anständig vergütet werden.
Und jeder, der seinen Pulli oder sein Shirt auf links dreht, kommt dann ja auch mit jemandem ins Gespräch. Und das ist ja auch eine Chance, wieder Veränderung herbeizurufen. Marie Nasemann ist heute mein Gast, Influencerin, Bloggerin und Autorin des Buches Verknallt. Gleich mehr mit dir, Marie. Mein Gast ist Anfang 30, sie ist Mutter, bald zum zweiten Mal. Marie Nasemann, bekannt geworden durch Germany's Next Topmodel, jetzt macht sie nachhaltige Mode bekannt. Und Marie, Kinder verändern uns Eltern und unsere Sicht auf die Welt. Wie hast du dich denn verändert, seitdem du Mutter bist?
Ja, ich muss sagen, ich bin, glaube ich, leider weniger nachhaltig geworden. Also ich habe mit Kind gemerkt, dass ich leider sehr viele nachhaltige Angewohnheiten erstmal über Bord geworfen habe, weil einfach sich unser ganzes Leben umgekrempelt hat von einem Tag auf den anderen. Und da es einfach schwer ist, ja, Dinge so zu integrieren, wie ich es vielleicht vorher geschafft habe, natürlich auch viel weniger Zeit ist und man doch schnell irgendwas online bestellt, weil man eben nicht die Zeit hat, irgendwo in den Laden zu gehen. Und ich merke aber, wie es sich langsam jetzt wieder eingependelt hat. Also ich glaube, es ist dann auch okay, mal sozusagen, gut, diese Phase muss man halt einfach unglaublich viele neue Sachen, also nicht unbedingt neu, aber viele Sachen besorgen, einkaufen. Ich bin an den Stoffwindeln gescheitert. Also wir sind da wirklich nicht die super nachhaltigsten Vorbildeltern.
Aber das ist ja das, was du auch noch mal vorhin angesprochen hast, dass man auch sagt, okay, es gibt Phasen, da schaffe ich es nicht. Das ist dann eben vielleicht auch der grüne Kompromiss zu sagen, momentan kann ich es nicht in meinen Alltag einplanen. Ja. Dafür mache ich eben den Urlaub direkt in der Nähe in Deutschland und finde dann eine Alternative, aber da auch ehrlich mit sich zu sein, aber trotzdem nicht aufzugeben. Also das finde ich ganz spannend, wenn man dir im Buch folgt, zu sagen, ich komme dann auch wieder zurück in die Spur.
Genau, und da ist es eben, glaube ich, ganz gut, wenn man sich nicht selber fertig macht und wenn man so die Bilder in den Nachrichten sieht. Und man muss ja wirklich sagen, aktuell überschlagen sich die Ereignisse mit Waldbränden, mit Überschwemmungen, eben auch hier bei uns. Dann fühlt man sich auch sehr schnell sehr machtlos und denkt sich, ich als einzelne Person, was bewirke ich da schon groß? Aber ich glaube, man muss dann vielleicht sich auch teilweise mal distanzieren und sagen, okay, konsumiere jetzt mal nicht diese ganzen schrecklichen Bilder, weil es zieht mich gerade nur runter und es hilft mir nicht dabei, nachhaltiger zu leben, sondern ich fokussiere mich jetzt auf mich und gucke im Kleinen, was kriege ich jetzt hin.
Und da nennst du ja auch ganz konkrete Beispiele, also wie zum Beispiel den Stromanbieter wechseln, zu einer nachhaltigen Bank wechseln, nicht weit reisen, vielleicht mal weniger Milch zu trinken, weniger Fleisch zu essen, Bio-Hotels zu besuchen. Also da hast du ja auch ganz konkrete Ansätze. Manchmal sind es kleine Schritte mit einer kleinen Wirkung, aber viele kleine Wirkungen erzielen dann ja auch eine große. Jetzt ist die Fashion Week in Frankfurt gelandet. Fashion und Frankfurt, was macht das mit dir?
Also ich wäre natürlich irgendwie ganz gerne dabei gewesen und hätte mir gerne angeguckt, was da so vor sich geht. Aber ich bin jetzt tatsächlich einfach auch schon sehr schwanger gewesen und hatte jetzt hier meine Priorität irgendwie auf anderen Dingen. Ich finde das immer eigentlich spannend, diesen Spagat, den auch die Fashion Week macht und auch sagt, Nachhaltigkeit ist ein Thema und ist die Zukunft. Ich sehe noch nicht so ganz die klare Linie. Also es gibt natürlich immer noch extrem viele Brands, die auch bei der Fashion Week unterwegs sind, die eben alles andere als nachhaltig sind. Und ich glaube eigentlich, dass wir in Deutschland uns da international auch positionieren könnten mit diesem Fair Fashion Thema und da wirklich ganz aktiv vorangehen. Und
da sind wir noch zu zögerlich in deinen Augen.
Ja, absolut, weil wir haben ja auch irgendwie hier tolle ForscherInnen und technische Entwicklerinnen, wo man vielleicht ganz neue Methoden finden könnte, Mode zu recyceln, im Kreislauf zu behalten, zu experimentieren mit irgendwie neuen nachwachsenden Materialien. Ich finde, das passiert immer noch so ein bisschen zu langsam und eigentlich könnte Deutschland da auch so ein bisschen mutiger vorangehen.
Da klingst du ungeduldig. Ein Tag Bundeskanzlerin, das wäre ein Thema, merke ich, was du auf jeden Fall entscheiden würdest, dass es da schneller geht. Ja, dein erstes Buch ist auf dem Markt. Es heißt Verknallt, mein grüner Kompromiss. War das schwieriger und aufregender als der erste Catwalk vor Publikum?
Aufregender würde ich nicht unbedingt sagen, weil die Arbeit an sich recht entspannt ist, hier zu Hause einfach vor dem Laptop zu sitzen. Aber natürlich dann mein Buch hier auszupacken und das erste Mal in den Händen zu halten, das war schon für mich auch ein sehr emotionaler Moment nach so einem krassen Jahr mit Baby irgendwie.
Und genau, und jetzt kommt das Zweite, ist bald vorbei mit der Ruhe. Der perfekte Sonntag noch mit kleiner Family sieht wie aus für dich, liebe Marie?
Auf jeden Fall morgens erstmal zu dritt ganz ruhig in den Tag zu starten. Hier im Kinderzimmer sitzen wir immer auf dem Fußboden, auf dem Teppich und gucken unserem Sohn dabei zu, wie er mit seinen Klötzchen spielt und trinken unseren ersten Kaffee. Das ist für mich eigentlich schon mal so der beste Start in den Tag. Und dann noch einen kleinen Ausflug zu machen, draußen Freunde zu treffen und auch wirklich mal sonntags irgendwie nicht aufs Handy zu gucken und keine Mails zu checken und die Welt da draußen auch einfach mal Welt da draußen sein zu lassen.
Okay, genauso einen Sonntag wünsche ich dir jetzt, wenn ich dich verabschiede und hoffe, dass das zweite Kind gesund auf die Welt kommt, dass du gesund bist und ihr als Familie dann mit einer neuen Struktur, muss man ja auch erstmal wieder zusammenwachsen, dass euch das gut gelingt. Ja, genau. Und vielleicht schreibst du ja genau in der Zeit dann dein zweites Buch.
Auf gar keinen Fall.
Vielen Dank, liebe Marie.
Schön war's. Danke dir.
So, jetzt wünsche ich euch eine fantastische neue Woche. Ich sage Tschüss.
Zu Hause in Hessen.